herzlich willkommen zum Bodensee-Podcast, der Podcast von Echt Bodensee. Wir sind heute zu Gast im Weingut Röhrenbach und meine Gesprächspartner heute sind Matthias und Rebecca Röhrenbach. Hallo.
Hallo.
Von mir auch, hallo.
Hallo. Was ich vielleicht noch ergänzen muss, ich habe es mit einem sehr sympathischen Vater-Tochter-Gespann zu tun. Vielleicht, wenn ihr mir kurz zum Einstieg erklären könnt, Familienbetrieb ist richtig, gell? Wie muss ich mir das vorstellen bei euch auf dem Weingut?
Also auf uns zwei jetzt bezogen, unser Bereich hier ist der Weinbau, das ist der Weingutsteil des Betriebes und den teilen wir uns quasi. Ich bin gelernte Kellermeisterin und mein Vater ist Weinbaumeister, was auf dem Papier bedeutet, dass er für den Außenbetrieb, also alles, was während der Vegetation anfällt, hauptzuständig ist und ich dann für den Ausbau der Weine, also kellerwirtschaftlicher Art, dann ab der Ernte bis zur Abfüllung. Und genau, ich habe es gesagt, auf dem Papier und in der Realität ist das natürlich so, dass wir gemeinsam Wein machen. Das ist eigentlich das, was wir tun.
Weil Papier geduldig ist und die Realität sieht anders aus, oder Matthias?
Genau, also vielleicht kann ich soweit noch ergänzen. Ich meine, es ist natürlich alles in Kooperation. Alles, man bespricht alles. Wenn draußen was klemmt oder drinnen was klemmt, muss man es gemeinsam lösen, dann, wenn Probleme da sind. Und bespricht alles, was man vorhat, wie man es angeht. Und das ist das A und das O bei allen Sachen, dass man eben miteinander kommuniziert, wie man heute so schön da sagt. Und das machen wir eigentlich ganz gut. Wichtig ist ein Grundverständnis, das man miteinander hat.
Das habe ich mir schon gedacht beim Stichwort Familienbetrieb, wie es die Rebecca gerade so schön gesagt hat, wir machen zusammen Wein. Darüber wollten wir auch heute sprechen miteinander und zwar auch mit so ein bisschen, mit einem historischen Touch, würde ich mal sagen. Eins unserer Themen wäre nämlich der Müller-Thurgau, der ist ja schon lange eine sehr etablierte und sehr beliebte Weinsorte hier am See. Wie der allerdings hier ans nördliche Bodenseeufer kam, das war eine relativ spannende Geschichte, wie ich im Vorfeld schon erfahren durfte. Wie ist das gelaufen und warum ist das so eine besondere Angelegenheit gewesen, wie der Wein hierher kam?
Es ist so gewesen, dass zu der Zeit damals in den 20er Jahren, im letzten Jahrhundert, war die Weinlandschaft eine ganz andere, als sie heute war. Es gab eigentlich im Weißweinbereich fast nur eine Sorte, das war der Elbling. Das war ein relativ saurer, mostiger, dünner Wein. Dementsprechend war auch der Ruf der Weine am Bodensee nicht so toll. Wein wurde damals eigentlich noch gar nicht über die Flasche vermarktet, sondern fast ausschließlich in Gaststätten ausgeschenkt. Und weil man hier schon immer eine gute Nähe zur Schweiz hatte und auch Schweizer Kundschaft in den Restaurants oder früher auch Gasthäusern, wie man früher gesagt hat, die kannten damals diese neue Sorte Müller-Thurgau oder Riesling Silvaner aus ihrer Heimat. Die stammte aus der Schweiz. Und durch die Schweizer Gäste ist auch mein Urgroßvater und mein Großvater auf diese neue Sorte aufmerksam geworden. Das war kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Und sie waren eigentlich überzeugt davon, dass diese neue Sorte, wenn sie auf der anderen Seeseite gut gedeiht, auch auf unserer Seeseite gut wachsen sollte.
Das ist ja naheliegend.
Ist naheliegend, genau. Aber das Deutsche Reich hat das damals eben nicht erlaubt, dass man Rebenpflanzgut über die Reichsgrenze verbringt. Das war ja Weimarer Zeit. Oder Weimarer Republik. Da gab es ein Saatgutverkehrsgesetz und das Gesetz hat es eben nicht ermöglicht, diese neue Rebsorte auf legalem Wege ans deutsche Ufer zu bringen.
Aha, legal war es nicht möglich. Da höre ich raus, man musste andere Wege finden.
Genau, also es war legal nicht möglich. Man hat es natürlich probiert. Mein Großvater, Urgroßvater waren zu der Zeit in Anstellung beim Markgrafen von Baden hier direkt 200-300 Meter weiter auf Schloss Kirchberg als Schlossgutsverwalter. Mit eigenem Weinbau und eigener Gaststätte, was auch wichtig war. Die hatten sehr viele Kunden aus der Schweiz damals schon oder Gäste. Und er war eigentlich felsenfest davon überzeugt, dass diese Rebsorte hierher muss. Und seine Obrigkeit damals, der Prinz Max von Baden, der letzte deutsche Reichskanzler seiner Zeit, hat das natürlich nicht unterstützen können, weil es natürlich auch gegen das Gesetz war. Und da mein Urgroßvater und Großvater ja auch gewisse Dickköpfe waren in ihrer alemannischen Art, haben sie dann überlegt, wie können sie das deichseln, trotzdem zum Ziel zu kommen. Und so sind sie dann auf die Idee gekommen, haben den Kontakt geknüpft in die Rebschule nach Schloss Arenenberg auf der anderen Bodenseeseite. Also wenn man von der Reichenau über den Untersee schaut, sieht man ja dort das Napoleonschlösschen. Und dort war eine Rebversuchsanstalt mit auch Pflanzgut dieser neuen Sorte. Dort haben sie Kontakte geknüpft und haben von dort dann nach Absprache im Frühjahr 25, also 1925 im April, die ersten 400 Reben hierher gerudert und da hat sich mein Großvater mit einem Hagenauer Fischer, Gott hilf Einser, zusammengetan. Der hat ihm sein Boot und seine Ruderkraft zur Verfügung gestellt. Und so sind die in einer Nacht- und Nebelaktion quasi dann illegalerweise in die Schweiz gerudert und haben dort die ersten 400 Stecklinge, sagt man, oder wurzelechte Reben dann hier rübergeholt ans deutsche Bodenseeufer.
Das heißt aber, die Schweizer, die waren der Aktion gegenüber nicht abgeneigt, weil du gesagt hast, sie haben Kontakte geknüpft.
Genau, die Schweizer waren natürlich nicht abgeneigt, weil das war ja ihr Produkt und sie haben schon auch das Potenzial der Sorte gesehen, gerade in Gegenden, wo das Klima im Weinbau ein bisschen mehr am Rande ist. Das heißt, unser Bodenseegebiet, wir liegen ja 400 Meter hoch, also relativ zwar südlich in Deutschland, aber sehr hoch. Und da gibt es relativ wenige Sorten, die mit dieser Vegetation gut auskommen. Und da war diese neue Sorte eigentlich maßgeschneidert auch für das Klima unserer Region.
Schade, dass es dann nicht auf legalem Wege möglich war, dass es da so viel Widerstände gab dagegen. Obwohl doch die Sorte ja ideal geeignet war.
Genau, aber es war wie gesagt eben illegal. Dann kurz nach, müssen Sie sich vorstellen, 1925 die Pflanzung, bis junge Reben das erste Mal Erträge haben, dauert es 3-4 Jahre. Also hat man 1930 vielleicht die ersten Weine können in der Schlossgaststätte ausschenken. Dort waren sie aber in kürzester Zeit ausverkauft und sehr stark nachgefragt, hauptsächlich auch durch Schweizer Gäste, die eben diese Rebsorte kannten. In Deutschland kannte man diese Sorte ja noch nicht. Dann kam aber natürlich das Dritte Reich dazwischen mit dem Reichsnährstand etc., Zweiter Weltkrieg. Und über diese ganzen Jahre hat man diese Sorte weiter gepflegt, aber der richtige Siegeszug und dann auch das Legalisieren der Sorte kam dann erst nach dem Zweiten Weltkrieg.
Okay, das heißt aber ohne den Grundstein, den deine Vorfahren gelegt hätten, wer weiß, wie es dann gelaufen wäre.
Ja, also man, da kann man sich jetzt nicht zu viel selber auf die Schultern klopfen, aber ich denke schon, man hat da was angestoßen zur richtigen Zeit. Wann und wie schnell das nach dem Kriege so oder so gekommen wäre, es wäre wahrscheinlich so oder so irgendwann losgegangen mit dieser Sorte, auch im ganzen Land dann.
Wie hat sich das, oder wie muss sich das angefühlt haben für die beiden dann? Die waren zu zweit dann, ja, wenn ich es richtig verstanden habe. Ging denen die Düse, wie man heute sagen würde, oder waren die da relativ cool? Ist das noch...
Ja, also ich denke, wie die zwei sich gefühlt haben, weiß ich nicht. Also man hat relativ Aufschriebe vom Opa, dass sie Verpflegung, Schüblinge dabei hatten und was zu trinken, weil das ging ja ein paar Stunden hin und zurück. Was aber natürlich das größere Gefahr war quasi das Verhältnis zu den Vorgesetzten. Die Markgrafen von Baden haben das ja dann bald spitz gekriegt. Aha. Und dann wurden der Großvater und der Urgroßvater wurden abgemahnt, also mit Entlassung gedroht etc. Und es wurde auch verboten, diese Trauben in die Kellerei nach Salem zu verbringen. Also die mussten quasi in der Schlosskirchberger, im Keller der Schlossgaststätte, mussten die quasi mit einfachsten Gerätschaften die Weine selber keltern und durften sie auch nicht irgendwo unter Salem, Markgraf und Baden-Label weiterverkaufen. Also der Ausschank ging ausschließlich über die Schlossgaststätte. Und erst als denn die Obrigkeit gemerkt hat, dass damit auch Geld zu verdienen war, weil der Opa, die haben den Wein schon gleich als doppelt so teuer wie alle anderen Weine angeboten, im Viertelsglas. Und auch dieser höhere Preis hat aber die Kunden nicht davon abgehalten, diese neue Sorte, die den anderen auf Anhieb weit überlegen war, von der Aromatik, von der Milde, weiche Säure, schöne frische Frucht, was man gar nicht kannte. Also nicht mehr diese Moschtigkeit und diese... Ja, eher ins Apfelmost gehende Säuerliche des Weines hatte Müller-Thurgau eben gar nicht gehabt, sondern eine sehr milde, fruchtige Säure, auch als trockener Wein. Und das hat ihn relativ schnell sehr beliebt gemacht.
So wie man ihn ja heute auch noch kennt und schätzt. Apropos heute, man hört ja ganz viel Leidenschaft damals schon bei den früheren Generationen raus fürs Weinmachen. Rebecca, wie ist das? Setzt sich die Familientradition, das setzt sich fort bis heute, habe ich den Eindruck, ja? Auch wenn ihr nicht illegal aktiv sein müsst.
Ja, auf jeden Fall. Also so wie wir arbeiten und was unsere Arbeit bedeutet, sollte man auf jeden Fall sehr viel Freude für das aufbringen, was man da macht. Und am Ende vom Tag natürlich auch immer einen gewissen Stolz auf das, was man da vollbringt. Und das Schöne einfach an unserem Handwerk ist für mich, dass es sehr vielfältig ist. Allein schon, wenn man die Sorten ansieht, wie sie sich präsentieren, aber auch was unsere einzelnen Arbeiten so übers Jahr hinweg angeht, dass auch jedes Jahr aufs Neue so seine Herausforderungen trägt und wir, ja, dass man das alles so begleiten darf. Das ist schon wirklich was ganz Besonderes, was unheimlich viel Freude mit sich bringt.
Aber wahrscheinlich auch viel Arbeit mit sich bringt oder wahrscheinlich, was mir so einfällt, ist vielleicht das Stichwort auch Verpflichtung, dass man sich verpflichtet fühlt, den Generationen vor sich das aufrechtzuerhalten, zu entwickeln.
Ja, ich denke, also dieses Pflichtgefühl spielt schon auf jeden Fall mit, wobei ich glaube, das darf man nicht zu sehr hochkommen lassen, sondern letztendlich ist aber unser Jahr ist eigentlich so voll mit schöner Arbeit, aber mit viel Arbeit, dass wir da jetzt auch nicht unbedingt viel Zeit haben, uns jetzt in Gedanken über das Pflichtgefühl zu ergötzen, sondern wir versuchen eigentlich jedes Jahr aufs Neue unser Bestes zu geben für die Produkte, für die Weine, die uns einfach auch selber viel Freude bereiten. Und darauf soll dann am Ende jetzt neben Pflicht, Verantwortung und den ganzen negativen Dingen soll darauf dann letztendlich der Fokus liegen.
Das Positive soll im Vordergrund stehen. Ich nehme an, das erwartet auch die Gäste, wenn sie hierher kommen. Was, wenn wir das Weingut Röhrenbach besuchen, wie muss ich mir das vorstellen? Wir können es ja jetzt nur hören und nicht sehen.
Genau. Wir sind Weingut- und Hotelbetrieb, direkt in Immenstadt am Bodenseeufer gelegen. Das ist am Westen von Immenstadt. Wir haben ein hübsches, kleines Apartment-Hotel, wo die Reben davor liegen. Dann gibt es auch einen direkten Seezugang. Und hier am Hof verarbeiten wir auch direkt alle Trauben. Also wir sind ein komplett eigenständiges Weingut, das alle Trauben, die wir produzieren, die wir ernten, auch direkt verarbeitet in so kleinen Kreisläufen wie möglich und so schonend wie möglich. Das ist unser Fokus. Von der Atmosphäre hier würde ich sagen, es ist trubelig, aber es ist auch ein Ruhepol gleichzeitig, also trubelig vielleicht vor allem so ja, in den Arbeitsspitzen jetzt im Hochsommer und dann im beginnenden Herbst, wenn die Weinlese beginnt. Wir haben aber das Glück, dass wir hier relativ abseits von jeglichen Straßen liegen und das ist eigentlich auch das, was dann unsere Gäste, auch unsere Weinkunden hier genießen, eigentlich dann vor allem draußen auf der Terrasse mit Blick zum See ein Glas Wein zu trinken, in die Weinberge zu schauen, auf den See, den Sentis zu erblicken und dann einfach so ein bisschen dieses ja, Ankommen, würde ich es nennen. Ja.
Man kann es aushalten bei euch, ne?
Auf jeden Fall.
Du meintest trubelig und ruhig gleichermaßen. Ja. Den Eindruck hatte ich auch. Wie schafft ihr das? Ich erlebe euch beide als sehr ruhig, in euch ruhend, gefasst, nicht im Stress. Ich stelle mir das unglaublich oder manchmal auch herausfordernd vor, so einen Familienbetrieb am Laufen zu halten.
Ja, also das Wichtigste ist, also wie zu Anfang auch schon gesagt, eigentlich die Kommunikation und das Miteinander und das funktioniert natürlich auch mal besser und mal schlechter. Ich glaube, dass man am wichtigsten ist einfach, dass die Ruhe in einem selber so gut wie möglich liegt, auf seine Mitarbeiter, einfach auf das Team vertraut. Das ist für uns einfach ganz elementar, dass wir loyal miteinander sind, dass da eine grundpositive Stimmung und auch vor allem ein Vertrauen zwischeneinander herrscht, egal ob das jetzt wir beide sind oder eben ein Mitarbeiter, egal ob im Hotel oder im Weingut, dass jeder jederzeit zu uns kommen kann, wenn etwas ist und aber auch wir zwischeneinander, wenn, dass man einfach miteinander spricht und das ist mal besser, mal schlechter.
Wie es wahrscheinlich überall ist. Matthias, wie würdest du das beurteilen?
Das muss man anders beschreiben.
Also ich denke, ich kann das nur unterstreichen. Dass einmal die tiefen Entspanntheit täuscht bestimmt auch mal drüber hinweg. Also es gibt bei uns auch Momente, wo man ein bisschen an seine Grenze kommt, weil einfach relativ viel auf einen einprasselt. Das können Wetterbedingungen sein, kommt ein Gewitter, muss hier alles sturmsicher machen, draußen in den Reben hast Angst vor Hagel oder irgendwelchen sonstigen Sturm- und Wasserschäden. Also man leidet schon ein bisschen auch natürlich mit seinen Kulturen draußen. Man arbeitet das ganze Jahr dafür hin, dass man irgendwie schöne Trauben und reife Trauben im Herbst erntet. Und das ist eben, unsere Werkstatt ist im Freien. Und wir können nicht alles schlussendlich bestimmen, nur erhoffen. Und das tut schon manchmal auch weh, wenn man dann, wir haben 2017 mal einen sehr starken Hagel gehabt, im Ende Juli, Anfang August. Das sind Sachen, da geht es über den monetären Schaden hinaus natürlich, das tut regelrecht weh. Man hat so viele Stunden da drin gearbeitet, auch die Leute, und oftmals gesagt, komm, das machen wir jetzt noch fertig und da die Leute angeschoben Und dann stehst du auf einmal da und denkst, warum das Ganze innerhalb von 5 Minuten war es denn vorbei. Und das sind schon so Momente, wo man sich dann wieder so rütteln muss. Aber dafür gibt es wieder schöne Momente, wo man was geschenkt bekommt.
Zum Beispiel würde dir da was einfallen, wenn du sagst, schöne Momente, wo du was geschenkt bekommst?
Also ich meine da eigentlich hauptsächlich, für mich geschenkt bekommen, war so ein Jahr 2022 zum Beispiel, wenn im Herbst dann auf einmal du in der Reifezeit Glück hast, das Wetter dreht, du hast Föhn zum Beispiel, also wir leben ja sehr stark von der Wechselwirkung von Südwestströmungen und Föhnwirkungen aus den Alpen raus, und da haben wir einfach mal einen stabilen Föhn gehabt, 2, 3, 4 Wochen lang im Herbst, und du konntest die Trauben hängen lassen am Stock und musstest nicht gucken, was du nacheinander wegerntest, sondern du konntest auch mal im Herbst 2, 3 Tage mal Pause machen und dann wegarbeiten im Keller. Und dann, das war ein wunderschöner Herbst, wie wir nicht jedes Jahr haben. 2023 war es dann umgekehrt. So ist jedes Jahr eben anders. Also ich meine jetzt, das sind so die Glücksgefühle für einen, wenn du Winzer bist draußen, dass du zum Schluss des Jahres, also der Schluss des Jahres markiert bei uns die Ernte, dass du dann das noch eigentlich auch gebührend und in Ruhe und würdig ernten kannst und musst es nicht reinraffen, dass du das irgendwie noch retten musst.
Dass man es über die Ziellinie bringt, so wie man sich das vorstellt.
Genau, und dann ist es auch so, dass da echt in dem Moment schon sehr, sehr viel Last von einem abfällt. Also das ist so auch ein Rucksack, den man unbewusst mit sich immer mitträgt. Und das ist schon ein super tolles Gefühl, wenn du sagst, wenn die letzten Trauben, die letzte Kiste Trauben da im Skelterhaus oder auf die Presse gelaufen sind, und dann kannst du mal echt mal tief durchschnaufen, bist auch dankbar, sehr dankbar. Und das feiern wir auch immer zusammen mit unseren Helfern dann, dass man abends dann gemütlich zusammensitzt und viele Stunden, die man miteinander gearbeitet hat, dann auch noch gemütlich ausklingen lässt. Haben wir auch früher schon, das habe ich auch übernommen, oder die Rebecca, von meinem Vater. Also ich kann mich immer noch erinnern an meinen Vater früher, da habe ich ihn das einzige Mal im Jahr manchmal gesehen, ein bisschen mit einem leichten Schwips, weil da habe ich immer, hast du gemerkt, was denn abfällt? Da habe ich immer gedacht, warum ist der so komisch? Und dann hast du gemerkt, was das schon auch für eine gewisse Last ist, die man dann ins Ziel bringt, aber ein sehr positiver Effekt und ein positives Gefühl.
Inwiefern können die Gäste bei euch daran teilhaben, wenn es um die Ernte geht, aber auch um andere Zeiten im Jahr?
Also unsere Gäste können eigentlich jede Woche daran teilnehmen. Wir haben wöchentlich unsere Hausweinprobe. Das ist eigentlich auch schon sehr familientraditionell. Das hat auch unsere Großeltern haben das schon gemacht. Immer einmal die Woche 6 Weine probiert. Mit den Gästen das Ganze begleitet durch ein Feschbar, also eine Brotzeit. Das machen wir nach wie vor. Jede Woche am Montag. Ziemlich konservativ, aber wir genießen das. Das ist einfach für uns eine unheimlich schöne Art und Weise, unseren Gästen, aber natürlich auch Touristen hier aus dem Ort über unsere Arbeit zu erzählen, über unsere Weine und sie einfach da so mitzunehmen in unseren Alltag hinein. Und ansonsten können unsere Gäste eigentlich, sehen die eigentlich live und in Farbe jeweils die Arbeiten, die zur jeweiligen Jahreszeit anstehen. Die frühstücken im Herbst, wenn vor ihnen die Wimmler, also die Lesehelfer, in der Ernte sind und die Trauben mit ihren Scheren in den Eimer schnippeln. Die sehen, wie der Papa jetzt Laub schneidet um diese Jahreszeit fleißig, wie ein Friseurmeister die Reben trimmt. Die sehen im Herbst dann, wenn die Trauben auf dem Hof hier direkt verarbeitet werden, hier eigentlich direkt eingekeltert werden, überall sehen sie.
Ich ergänze es vielleicht so hin, bloß dass es denn nicht falsch verstanden wird, weil die Frage war ja auch, also ja, die Gäste werden nicht aktiv in den Arbeitsprozess im Weinberg eingebunden. Im Herbst gibt es mal den einen oder anderen, der fragt, ob er da mal bei der Ernte mal eine Stunde mitgehen kann. Das kann er natürlich gerne, aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt während der Vegetation, sagen wir von Mai bis August, die Laubwand aufgebaut wird, dass die Leute jetzt da einen halben Tag mit rausgehen. Es ist auch nicht zu unterschätzen, es ist körperliche Arbeit unter Sonneneinstrahlung in den Weinbergen. Ist es warm, es sind eiszeitliche Böden unter uns, warme Böden, die dampfen ganz schön Hitze ab. Also es ist einfach auch eine körperliche Belastung, und wenn da jemand mitmachen wollte, könnte er es gerne, aber das muss man, so ehrlich sind wir, das ist jetzt nicht so, dass die Leute da juchzend und pfeifend und singend mit uns durch den Weinberg hüpfen.
Das kann ich mir gut vorstellen, deswegen kommt man wahrscheinlich auch nicht hierher.
Ja, genau, also ich habe es jetzt auch von meiner Beschreibung her eher so gemeint, dass man es einfach, man sieht es und sieht darauf hin. Und das, finde ich, ist aber auch schon eine gewisse Art der Teilnahme. Man hat vielleicht auch ein bisschen das Gefühl für das, was ansteht, so um die Jahreszeit.
So hatte ich es verstanden. Man ist mittendrin statt nur dabei. Richtig. Jetzt haben wir aber geredet über die Traditionen. Ich kam mit der Verantwortung und auch die Herausforderungen. Ihr macht das ja alles, damit am Ende was richtig, ein richtig edler Tropfen ins Glas kommt. Was sind eure Highlights? Was schmeckt euch aktuell am besten bei dem, was ihr hier alles Großartiges zustande bringt?
Okay, immer wieder aufkommende Frage. Also, ja, was trinken wir am liebsten? Okay, meine persönlichen Highlights momentan, eigentlich ein Dauerbrenner jetzt schon die letzten 3-4 Jahre, ist für mich der Sauvignon Blanc. Und auch der Weißburgunder, den mag ich einfach unheimlich gern. Der hat so eine tolle, weiche, gelbfleischige Frucht. Das schmeckt mir sehr gut. Und klar, als Klassiker immer dabei gehört natürlich der Müller-Thurgau bei uns auf jeden Fall mit dazu. Wir haben auch einen sehr schönen Müller-Thurgau-Sekt. Das ist nochmal eine besondere Vinifikation, wenn man so möchte, vom Müller-Thurgau. Und dieser Art auch ein ziemliches alleinstehendes Produkt, das wir sehr, sehr gerne produzieren.
Matthias, siehst du es ähnlich oder hast du eigene Präferenzen?
Ja, ich sehe es ähnlich. Weißburgunder schmeckt beim Weißwein auch ein ganz schöner, weicher, cremiger Wein, den ich sehr gerne habe. Seit ein paar Jahren, seit die Rebecca nach Studium und Ausbildung im Betrieb bei uns für den Keller verantwortlich zeichnet, machen wir auch Weißwein und Rotwein-Cuvées. Das hat sie sich erbeten und da habe ich mich auch gefreut, weil das ist eine Sache, die ich in meiner Ausbildung, das liegt ja schon sehr lang zurück, habe mir das noch viel konservativer angeguckt und wir machen ein sehr schönes Weißwein-Cuvée mit Weißburgunder und Muscatella. Die Schnittmenge, das ist auch ein sehr schöner, fruchtiger Wein ist und machen ein Rotwein-Cuvée namens Alephans.
Alephans, wo kommt denn der Name her?
Ja, Alephans ist ein Begriff aus unserer schwäbisch-alemannischen Mundart, wird eher so als, man bezeichnet jemanden als allerfänzig, der nicht so angepasst ist, vielleicht ein bisschen verschroben, ein bisschen so gegen den Mainstream, auch ein bisschen aufrührerisch sein kann, also nicht angepasst.
Ja, das passt ja gut.
Genau.
Ja, wunderbar. Zum Schluss hätte ich noch die Frage, wir hatten es ja von den Generationen, wir sind eingestiegen mit vor 100 oder vor fast 100 Jahren, was der Urgroßvater gemacht hat. Was man auch wieder nicht sehen kann, Rebecca, du bist schwanger im wievielten Monat? Das hatte ich noch gar nicht gefragt. Gell?
Ich bin im 6. Monat jetzt schwanger, genau, ist unser zweites Kind, genau, das hoffentlich dann nach der Ernte kommen wird, genau.
Meinst du, das Timing funktioniert?
Ja, hoffen wir es mal. Also bei unserer ersten Tochter war es genau der Tag nach der Lese, also ich hoffe, dass es sich wieder ausgeht.
Ja, das scheint, deswegen frage ich auch, natürlich kannst du dir vorstellen, die nächste Generation, die da heranwächst, dass sie den Familienbetrieb fortführen wollen werden oder macht man sich da noch gar keine Gedanken? Oder der zum zweiten Mal werdende Opa, wie ist es für den?
Also es war jetzt bei uns nie so Thema, also mit diesem Familienbetriebseinstieg, sondern das waren eigentlich mehr so Entwicklungen, die so in einem selber vonstatten gegangen sind. Deshalb mache ich mir da jetzt für unsere Kinder noch keinerlei Gedanken. Wir haben das hier immer sehr locker gehandhabt. Wir haben von unseren Großeltern und von unseren Eltern gelernt, einfach den Ort hier unheimlich zu genießen und dankbar zu sein für das, was wir hier haben. Die Liebe zum See, zum Weinbau, das alles einfach nicht auf eine verkrampfte Art, sondern durch das Leben im Miteinander hier mitzunehmen. Und ich glaube, wenn ich das meiner Tochter schon auf den Weg geben kann, dann ist das schon eigentlich das Schönste der Gefühle. Wenn ich jetzt mit ihr an den See runterspazieren kann, ein paar Steine reinwerfen, dann ist das unheimlich schön und das macht einen sehr demütig für die Lebenssituation, in der man sich befindet. Ja.
Das glaube ich wohl. Das ist auch sicher die richtige Herangehensweise, Matthias.
Ja, ich kann das nur unterstützen. Wir sind natürlich sehr, sehr froh, dass jemand weitermacht, wobei wir es nicht gefordert haben. Die Herausforderung für die jetzt Rebeccas Generation oder falls dann später das jemand weitermachen möchte, wird sicher nicht weniger. Also gesellschaftliche Veränderungen etc. etc. Also zu meiner Zeit hat man immer nur hurra vorwärts gedacht. Man hat produziert. Der Markt war viel regionaler, viel kleiner. Heute ist es schon alles sehr, sehr speziell und natürlich Es kommt die Klimaveränderung dazu, weiß nicht, ob du es gelesen hast, kommt der, Kirschessigfliege vor 5 Jahren, jetzt gibt es den Japankäfer. Also alle paar Jahre haben wir wieder neue Herausforderungen im Schädlingsbereich zum Beispiel. Dieses Jahr haben wir jetzt auch wieder ein Jahr, das sehr feucht und warm ist, ein Pilzjahr, wenn man so möchte, mit viel Mehltau. Also die Herausforderungen, auch durch die Klimaveränderung, wird nicht geringer werden. Und ich meine, die junge Generation jetzt ist top ausgebildet und auch extrem willig und möchten daran und wir unterstützen das und uns aber gleichzeitig wir unterstützen und bremsen im Gleichen, weil man darf sich nicht komplett hingeben und dann macht man sich kaputt. Also man muss einfach schon auch mit Maß und Ziel sich entwickeln. Man will als junger Mensch sehr viel aufs Mal wuppen und das, da will man oftmals mehr als einfach geht und man muss auch nebenher das Leben leben und seine Freude haben am Alltag.
Das klingt nach einer sehr vernünftigen, sehr gesunden Einstellung. Rebecca Röhrenbach, Matthias Röhrenbach, vielen Dank für das Gespräch.
Das war der Bodensee-Podcast, der Podcast von Echt Bodensee. Und wenn ihr mehr über das herrliche Weingut Röhrenbach erfahren möchtet, dann schaut wie immer in unsere Shownotes. Mein Name ist Peter Meisterhans, ich sage vielen Dank fürs Zuhören und das letzte Wort überlasse ich unseren Gastgebern.
Tschüss, bis bald.
Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.